Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Nach einem Hackerangriff auf das Universitätsklinikum in Düsseldorf ist wieder einmal offenbar geworden, wie anfällig die Informationstechnik von Krankenhäusern und im Gesundheitswesen insgesamt ist. Denn ähnliche Hackerangriffe hat es ja vorher schon gegeben, etwa auf Krankenhäuser in Neuss, in Fürth und in Gießen. Stellt sich die Frage, gibt es da ein grundsätzliches Problem? Mein Kollege Peter Wächering, Wissenschafts- und IT-Journalist, ist uns aus Stuttgart zugeschaltet. Peter Wächering, wie gut gesichert sind denn die Computer und Computernetze in den Krankenhäusern?
Mit einem Wort gesagt schlecht. Also Sicherheitsexperten sagen, Krankenhäuser, Tageskliniken, Ambulanzen und viele medizinische Forschungseinrichtungen in Deutschland, das seien leicht angreifbare Ziele. Digitale Angriffe, die fanden und finden da sehr häufig statt. Und das hat bisher tatsächlich selten solche Auswirkungen gehabt wie in Düsseldorf. Das muss man allerdings auch sehen. Die meisten Angriffe, die wurden nämlich noch nicht mal bemerkt. Und das liegt daran wiederum, dass sich dabei um Spionageangriffe handelte. Da wollten die Datenspione ja auch gar nicht, dass man ihr Eindringen in die Computernetze dann auch bemerkt.
Welche Daten werden da ausspioniert?
Im Wesentlichen medizinische Forschungsdaten und Patientendaten. Bei den Forschungsdaten, da handelt es sich dann meistens um Daten klinischer Studien für neue Medikamente. Wir hatten etwa im Frühjahr Angriffe auf wissenschaftliche Rechenzentren und da vermuten Sicherheitsexperten, dass es um Daten aus der Arzneimittelforschung rund um Covid-19 und um Daten in Bezug auf die Impfstoffentwicklung ging. Das war in der Tat allerdings eine neue Qualität, weil hier direkt Supercomputerzentren angegriffen wurden, in denen eigentlich ja nur zu einem sehr geringen Teil medizinische Forschungsprojekte gerechnet werden. Medizinische Forschungseinrichtungen dagegen, die werden in diesem Pharma-Industrie-Spionage-Umfeld des Öfteren angegriffen. Und bei den Patientendaten, da geht es dann um Diagnosen, da geht es um Verordnungen von Medikamenten und um Behandlungsunterlagen. Und teilweise werden die im Zuge der Industriespionage einfach erbeutet, aber die organisierte Kriminalität, die setzt solche Daten auch ganz klar zur Erpressung zum Beispiel von Politikern ein. Relativ neu hingegen sind dann solche Angriffe wie in Düsseldorf mit Erpressungssoftware. Das läuft seit 2 Jahren und seit einem Jahr sind davon europaweit eben auch Krankenhäuser viel stärker betroffen.
Was oder besser, wer steckt hinter solchen Angriffen mit Erpressungssoftware?
Ja, das ist so die 1000-Dollar-Frage. Also da sagen die Sicherheitsexperten Gruppen der organisierten Kriminalität. Allerdings, welche das sind, das ist dann immer sehr, sehr schwer nachzuweisen. Teilweise arbeiten die auf eigene Rechnung, teilweise sind die tatsächlich auch für staatliche Auftraggeber unterwegs. Und das läuft dann in der Regel so ab, dass über einen Trojaner eine Verschlüsselungssoftware auf die Datenspeicher, in diesem Fall dann auch der Krankenhäuser, gespielt wird. Die Daten werden dort also dann in den Krankenhaussystemen verschlüsselt, können also nicht mehr im Klinikbetrieb verwendet werden. Und das sind dann eben Medikationspläne, Laborwerte, Krankengeschichten bis hin zu Behandlungsplänen etwa in der Strahlentherapie. Die sind dann nicht mehr verfügbar. Die Erpresser, die verlangen dann in der Regel höhere sechsstellige Beträge für den Schlüsselcode, mit dem die Daten dann wieder entschlüsselt werden können. Und in einigen Fällen, da wurde sogar bekannt, dass sogar ein Millionenbeitrag gezahlt wurde.
Aber wie kommt diese Schadsoftware auf die Kliniksysteme?
Das sind sehr unterschiedliche Wege. Ganz beliebt ist das Phishing. Da werden Mitarbeitern gefälschte Mails mit Anhängen geschickt. Und diese Anhänge, die enthalten dann Schadsoftware. Diese Mails, die scheinen von bekannten Adressen etwa der Klinikleitung zu kommen. Da geht es dann etwa um Stellenkürzungen oder Ähnliches in der Betreffzeile. Und deshalb klicken die Leute auch drauf. Und wird so ein Anhang dann geöffnet, dann ist die Schadsoftware eben im System. Und ein zweiter beliebter Weg, das ist dann tatsächlich Software für den Fernzugriff oder auch für die Wartungssoftware, auf die dann die Angreifer Einfluss nehmen. Und da nutzen sie einfach Sicherheitslücken, denn diese Software enthält wie jede Software eben auch Sicherheitslücken. Und diese Sicherheitslücken, die werden dann eben genutzt, um die Schadsoftware über die Fernwartungssysteme, über die Ferngriffssysteme eben ins System zu bringen. Und ein dritter Weg, das sind dann sogenannte eingebettete Systeme, also zum Beispiel Steuerungssysteme von Infusionspumpen. Erst vor wenigen Wochen haben Sicherheitsforscher hier Schwachstellen im Kommunikationsprotokoll entdeckt, dass diese Steuerungssysteme verwenden. Und vernetzte Steuerungssysteme, etwa von Infusionspumpen, haben Hackern dann tatsächlich einen Weg in das Krankenhaussystem erlaubt. Wenn man mal ganz verkürzt darstellt, sind diese eingebetteten Systeme im Augenblick wohl eine der schwierigsten Angelegenheiten.
Aber ich meine, wenn diese Angriffswege bekannt sind und auch die Schwachstellen bekannt sind, warum fällt das so schwer, diese Lücken zuzumachen?
Also zum einen, weil ganz einfach das Geld fehlt. Geld für qualifiziertes IT-Personal, das eben auch Sicherheitslagen einschätzen kann, das Sicherheitsbelange ausreichend berücksichtigen kann. Und in einer Ferngriffssoftware, die etwa auch in Kliniken verwendet wird, da ist zum Beispiel zum Jahresanfang eine Sicherheitslücke entdeckt worden. hier bei uns in Deutschland. Und die Patches, um die Lücke zu schließen, die sind in einigen Kliniken bei uns heute noch nicht aufgespielt, einfach weil dafür das Personal fehlt. Und erst recht fehlt das Personal, um dann systematisch zu prüfen, ob etwa jemand vor dem Aufspielen dieser Sicherheitspatches irgendeine Schadsoftware eingeschleust hat, die unter Umständen erst nach Wochen, Monaten oder ein, zwei Jahren aktiv werden soll. Ja, und der zweite Punkt, insbesondere bei universitären Einrichtungen, da wird natürlich verständlicherweise Wert darauf gelegt, dass ein leicht komfortabler Zugang für möglichst viele Wissenschaftler da ist, für möglichst viele Studierende besteht. Das ist ja auch sinnvoll, denn da muss man zusammenarbeiten können. Aber hier haben viele Universitäten die notwendige Balance zwischen Sicherheit und Offenheit noch nicht so gefunden. Ja, und drittens sind einfach die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten für Datensicherheit in diesem Bereich einfach vollkommen unzureichend geregelt.
Wie anfällig ist die Informationstechnik in Krankenhäusern? Peter Welchering war das für die Sprechstunde. Vielen Dank.